und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute in der Predigt unter einen Abschnitt stellen aus dem Propheten Hesekiel. Und zwar Hesekiel Kapitel 37, die Verse 1 bis 11. Hesekiel Kapitel 37, die Verse 1 bis 11. Hesekiel Kapitel 37, die Verse 1 bis 11. Herrn kam über mich. Und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene oder mitten im Tal. Und dieses Tal war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele in diesem Tal. Und siehe, sie waren sehr verdorrt. Da sprach der Herr zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Und da sprach der Herr zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Geist in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Geist in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen, und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Geist in ihnen. Und da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Geist. Weissage, Menschensohn, und sprich zum Geist. So spricht Gott der Herr: Geist, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Und so weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Und da kam der Geist in sie. Und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung, sie ist verloren. Es ist aus mit uns. Meine lieben Brüder und Schwestern in Christus, als wir uns vor einigen Wochen in mehreren Predigten unter die Unterweisung unseres Herrn an Nikodemus gestellt hatten, da vernahmen wir auch in einer Predigt die Frage des Herrn an Nikodemus, das war eine rhetorische Frage: Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht? Johannes 3, Vers 10. Was war das eigentlich, was dieser Nikodemus nicht wusste? Und wir brauchen nur die Verse vorher zu lesen. Dort sagt es der Herr: Es ging mir um die Aussage, dass es allein der Geist Gottes ist, der da lebendig macht. Es ist einzig und allein der Geist Gottes, der neues Leben schafft. Was aus dem Fleisch ist, das ist Fleisch. Und das bleibt Fleisch. Nur das, was aus Gott kommt, das bewirkt Leben. Und das hätte Nikodemus wissen können. Denn es steht sehr häufig im Alten Testament. Wir lasen vorhin aus Apostelgeschichte Kapitel 2. Und dort zitiert der Apostel Petrus eine Verheißung aus dem Propheten Joel, auch im Blick auf die Ausgießung des Geistes Gottes. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter, sie werden weissagen, eure Ältesten, sie werden Träume haben und so weiter. Ich werde meinen Geist ausgießen. Und Petrus sagt, das hat sich jetzt, also damals zu Pfingsten, erfüllt. Und weil dies die Perspektive war, so konnte auch Johannes der Täufer, als er auftrat, verkünden, ich zwar taufe euch mit Wasser hinein in die Buße, es kommt aber ein Stärkerer nach mir. Und dem bin ich nicht genug, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das war so die unterste Sklavenarbeit. Der dann kommen wird, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So lesen wir es etwa in Lukas Kapitel 3, Vers 16. Und auf diese Ausgießung des Heiligen Geistes weist der Herr immer wieder hin während seines Dienstes. Ich möchte nur auf eine Stelle hinweisen, in Lukas Kapitel 24, Vers 49. Da sagt der Herr unmittelbar, bevor er dann in den Himmel fährt, siehe, ich sende euch, hören wir gut, was er sagt, ich sende euch die Verheißung des Heiligen Geistes. Tatsächlich, dass der Heilige Geist kommen wird, das ist nicht etwas, das neu war, sondern das ist im Alten Testament immer und immer wieder verheißen worden. So etwa in Jesaja 32, Vers 15, bis der Geist ausgegossen wird aus der Höhe. Oder denken wir an Sacharja Kapitel 12, wo der Prophet weissagt, ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden dann auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Johannes sagt in Johannes Kapitel 19, Vers 37, das hat sich damals erfüllt auf Golgatha. Alle diese Verheißungen stehen im Zusammenhang mit dem Erscheinen des Tages des Herrn. Aber bitte achten wir genau auf die zeitliche Zuordnung. Achten wir noch einmal genau auf das, was Petrus dem Joel, durch Joel, also durch das Zitat von Joel sagte. Er sagt, Gott gießt den Geist Gottes aus, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ich hatte ja schon am vergangenen Freitag in der Bibelstunde darauf hingewiesen, dass aus einer gewissen Perspektive die Ereignisse zu Pfingsten, namentlich insofern es das Sprachenreden, das Zungenreden betrifft, Ausdruck auch des Gerichtes am Haus Israel ist. Das ist es auch, ich will das jetzt nicht wiederholen. Aber die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten ist gleichzeitig die Erfüllung der Verheißung, die im Alten Testament immer und immer wieder gesagt worden ist. Denn das ist die einzige Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Eben in das Reich Gottes hineinzukommen. Sonst kommst auch du, du Lehrer Israels, du Nikodemus, nicht in dieses Reich. In dem Abschnitt, den wir eben gerade lasen, da schildert uns Hesekiel eine Vision. Er hat ein Gesicht. Hesekiel, er hat ja mehrere im Klartext viele Visionen von dem Herrn bekommen. Visionen, das sind Bilder, mit denen Gott auf sein Seh- bzw. auf sein Hörvermögen einwirkte. Auf eine außergewöhnliche, auf eine übernatürliche Weise. Diese Vision, die empfing Hesekiel in einer Zeit, in der das Volk Gottes in einer schauerlichen Weise am Boden lag. Es war zerrissen, es war kaputt. Was war das für eine Zeit, in der Hesekiel diese Vision empfing? Nun, das Nordreich, die 10 Stämme, die waren schon lange in die Gefangenschaft weggeführt worden, verschleppt worden, deportiert worden. Hunderte Kilometer weg nach Assyrien. Aber nicht nur das. Inzwischen regierten die Babylonier, Nebukadnezar. Und auch er hatte schon einen großen Teil des Volkes verschleppt nach Mesopotamien, wir würden sagen heute in den Irak. Ein Teil war noch in Jerusalem, deren Verschleppung fand dann erst einige Jahre später statt. Und in dieser Zwischenzeit, zwischen der ersten Verschleppung nach Babylon und der zweiten Verschleppung, in dieser Zeit empfängt Hesekiel diese wie auch andere Visionen. Und der Anlass für diese Vision, der wird uns hier in Vers 11 angedeutet. Ich lese diesen Vers noch einmal. Menschenkind, sagt der Herr, diese Gebeine, die du hier siehst in dieser Vision, sie sind das ganze Haus Israel. Und siehe, sie, diese Israeliten sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt. Unsere Hoffnung, sie ist verflogen. Oder in einer anderen Übersetzung steht, unsere Hoffnung, sie ist dahin. Es ist aus mit uns. Und angesichts dieser Resignation, dieses resignierenden Klagewortes, gibt Gott dem Propheten Hesekiel und durch Hesekiel auch dem Volk dieses Bild, diese Vision zu sehen. Und das ist auch für die Auslegung ausschlaggebend. In dieser Vision vom Tal der Totengebeine geht es also nicht um die Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten. Das könnte man eventuell aus den Versen 12 und 13 folgern. Und möglicherweise liegt das auch in der Verlängerung. Aber zunächst geht es um etwas anderes. Primär geht es in dieser Vision darum, dass das Volk sagt, wir sind dahin. Es ist aus mit uns. Es ist vorbei. Wie gebannt sind sie in einer Lethargie, in einer Lähmung, auch in einer geistlichen Lähmung. Da kam dieses Volk nicht so einfach raus. Bilden wir uns nicht ein, dass auch nicht Diener am Wort, so einfach gegen diese Mentalität, wenn sie sich einmal breit gemacht hat, ankämpfen können. Ideen der Resignation. Und da empfängt Hesekiel eine Vision. Eine Vision dieser lebensschaffenden Macht Gottes, des Wirkens des Geistes Gottes, der nur er vermag Tote lebendig zu machen. Und Gott stellt hier seinem Diener geradezu plastisch vor Augen, dass es Gott ist und Gott allein, der handeln muss, und zwar durch seinen Geist und durch sein Wort. Wir lesen hier in Vers 1, Hesekiel 37, Vers 1, über Hesekiel kam die Hand des Herrn. Gott ergreift hier diesen Propheten und beschlagnahmt ihn für seinen Dienst. Dann heißt es weiter, Hesekiel wird in dieser Vision im Geist in ein Tal geführt. Und dort, im Geist, im Tal, Da kommen diesem Hesekiel alles andere als alltägliche Dinge in das Blickfeld. Da sieht er alles andere, als was man so normalerweise sieht. Nicht wahr? Selbst wenn wir über einen Friedhof gehen, da wissen wir zwar, da liegen Gerippe da unten, aber immerhin, wir haben das schön verdeckt mit einem Blumenbeet oder mit Koryphäen oder was auch immer. Aber hier sieht Hesekiel die nackte, die brutale Wahrheit. Gerippe. Ein riesiges Feld von Gerippen. Und er wird in diesem Tal mit diesem total erschreckenden Zustand konfrontiert. Gerippe. Tausende von Gerippen. Voller Gebeine. Und zwar bitteschön, nicht nur von Toten, sondern lesen wir mal genau Vers 9. Von Getöteten. Das waren Gefallene. Das waren Menschen, die in Kriegszeiten umgekommen waren. Menschen, die vom Feind zerstört waren, vernichtet und kaputt gemacht, platt gemacht. Vers 2 lesen wir dann, siehe, es waren sehr viele, eine große Menge, und sie lagen auf der Fläche des Tales. Dann heißt es nicht etwa, und sie waren verdorrt, als wenn das nicht schon ausreicht. Nein, es heißt ja ausdrücklich, sie waren sehr verdorrt. Die waren schon zerfallen. Da war schon nicht mehr viel von ihnen übrig. Und mehr noch, dieses Sehen Hesekiels, es wird damit verbunden, dass Gott ihn, diesen Propheten in diesem Tal noch herumführt. Mit anderen Worten, Hesekiel, schau ganz genau hin. Guck nicht weg. Blick hin. Nimm wahr, was mit diesem Volk los ist. Das ist die Situation des Menschen. Das ist die Situation der Menschheit. Und in diesem Fall hier sogar, das ist die Situation des plattgemachten Volk Gottes. Auge in Auge, nicht nur mit einem Toten, nicht nur mit einer Leiche, nicht nur mit einem Gerippe, sondern mit einem riesigen Heer von Getöteten, mit gewalttätig zu Tode gekommenen, dahingerafften. Und nicht nur das, um ihn herum eine riesige Totenstille, Schweigen, Todesstille, Friedhofsruhe, aber eben eine bedrückende Friedhofsruhe. Ein furchteinflößendes Bild und eine wirklich surreale Atmosphäre. Mich erinnert das an manche Gemälde des nihilistischen spanischen Malers Salvador Dali. Und in diese Stille, in dieses Schweigen, da bricht das Wort Gottes. Und Gott verkündet nicht irgendetwas, sondern er stellt diesem Propheten zunächst erst einmal eine Frage. Vers 3. Gott sprach zu mir, du, Menschenkind, werden oder können diese Gebeine wieder lebendig werden? Nicht wahr? Merkwürdig. Auge in Auge mit so viel Tod. Diese Frage nach dem Lebendigwerden. Und das in einem Tal, in dem der Tod doch scheinbar das absolute Sagen hat. Hammerhart, so eine Frage, oder? Können diese Gebeine, diese Knochen wieder lebendig werden, die, nein, nicht verdorrt, die sehr verdorrt sind? Und die Antwort, die Hesekiel darauf gibt, sie ist zugleich klein, aber sie ist auch groß. Hesekiel antwortet nur, Herr, du weißt das. Nicht wahr, hier antwortet ein Menschenkind, ohnmächtig. Ohnmächtig angesichts von so viel Tod. angesichts von so unendlich viel Tod, angesichts von so viel Kaputtheit. Andererseits ist diese Antwort groß. Sie ist gewaltig groß. Denn es ist eine Antwort des Glaubens. Eine Antwort, die an die Antwort des Petrus einmal erinnert, als der Herr ihn fragt: Petrus, hast du mich lieb? Nein, er stellt diese Antwort, diese Frage nicht nur einmal, sondern dreimal. Nicht wahr? Gott lieben. Wissen wir das überhaupt noch, was das heißt? Gott lieben. Ich bin mit meinem Sohn nach Hause fuhr, im Auto. Da hielten wir uns und da habe ich ein neues Wort gelernt. Er sagte dann: Wir werden so oft totgemüllt mit Worten. Ist nicht ein solches Wort, von dem wir totgemüllt werden, auch das Wort lieben? Alle Autos lieben Shell. Wissen wir noch, was es heißt, Gott zu lieben? Der Herr stellt diese Frage. Und Petrus antwortet dann beim letzten Mal: Herr, du weißt es. Genau das gleiche wie hier Ezekiel. Der Prophet, der Wortverkündiger, er weiß es nicht. Menschenkinder wissen es nicht, aber Gott weiß es. Gott weiß es, während der Diener hier seine Ohnmacht bekennt. In dieser Antwort ist das Bekenntnis der eigenen Ohnmacht verbunden mit dem Bekenntnis, dass alles, aber nun wirklich alles und restlos von Gott, dem Allmächtigen, dem einzigen Lebensgeber abhängt. In Gottes Möglichkeiten ist keine Einschränkung. Alles hängt von ihm ab. Und damit fällt der Gesandte zurück auf den, der ihn gesandt hat. Herr, Herr, du weißt es. Hesekiel, der Knecht, der auf die Frage Gottes kein Ja zu antworten vermag, aber der auch kein Nein sagen möchte, er wirft sich auf Gott. Und genau das ist Glaube. Genau ist das die Haltung, die auch bei den Israeliten da sein musste, als sie angesichts der giftigen Schlangen eben auf die eherne Schlange blickten. Und dann erhält Hesekiel den Auftrag. Er erhält den Auftrag, Instrument zu sein in der Hand Gottes. Und das heißt, das Wort Gottes zu bringen und nichts als das Wort. Denn das ist das Einzige, was in dieser Zeit dem Volk Gottes wirklich Hilfe bringt. Weissage. Du sollst weissagen, Hesekiel, Vers 4. Hesekiel 37, Vers 4, so beauftragt ihn Gott. Du sollst mit der Vollmacht Gottes im Tal dieser dürren Todesgebeine stehen. Du sollst Stimme Gottes sein. Du sollst sein Bote sein. Und das verändert alles. Und über das sehr verdorrte Gebein kommt nun das Wort des lebendigen Gottes. Weissage über die Todesgebeine, Vers 4. Dürre Knochen, vertrocknete Skelette, sie sollen auf das Wort Gottes hören. Höret das Wort des Herrn, Kapitel 37, Vers 4b. Und dann wird eines offenbar. Dann wird offenbar, dass das Wort Gottes Leben schafft, dass das Wort Gottes ausgetrocknete, ausgemergelte Gerippe wieder zu Menschen schafft, zu Lebenden macht. Aber mal die Frage, wie können denn überhaupt tote Gerippe hören? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ja, das ist ein Widerspruch aus unserer Logik. Nicht wahr, wir lesen in Römer Kapitel 10, Vers 17, dass die Predigt aus dem Hören, dass die Predigt aus dem Hören kommt und das Hören aus dem Wort Gottes.
Aber bitte erinnern wir uns daran, dass wenn das Wort Gottes uns trifft, es uns überhaupt erst fähig macht zum Hören. In Römer Kapitel 4, Vers 17, da sagt der Apostel Paulus einmal und erklärt, was Glaube ist, und er sagt, Gott ist es, der das Nichtseiende ruft, wie wenn, als ob es da wäre. Da ist nichts da. So hat Gott auch einst gehandelt bei der Schöpfung. Es werde Licht und dann kam Licht. Dann wurde es Licht, aber Gott hat es erst geschaffen. Und so wird Gott auch durch sein Wort erst den Glauben in uns schaffen müssen. Eben. Und da sollte ein Diener am Wort, ja, da sollten wir alle sehr, sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen Methodiken. Wir sollten auch sehr vorsichtig sein, hier allzu viel zu rationalisieren oder auch managen zu wollen. Oder irgendeine Gemeindebaumethode anzubringen. Eines baut die Gemeinde auf, und das ist der Geist Gottes. Und er wirkt durch das Wort Gottes, durch das Wort des Herrn. Darum ist das und nichts anderes unser Auftrag. Hesekiel, er soll verkünden. Er soll das Wort Gottes verkünden, er soll weissagen. Und im Vollzug dieses Verkündigens, dieser Weissagung, vollzieht sich das Wunder. Gerippe, Skelette, Todesgebeine, sie werden lebendig. Dieses geschieht nicht unmittelbar. Dieses geschieht nicht sofort, so wie ein Zauberstab, Gemeindewachstum von 10 auf 1000 in einem halben Jahr. Wir sollten da immer sehr skeptisch sein. Aber die Gemeinde, sie wächst. Sie wächst durch das Wort Gottes. Der Apostel Paulus bekennt einmal, und zwar gerade im zweiten Korintherbrief, also in dem Brief, in dem er ja nun wirklich sehr viel über seine Leiden, über seine apostolischen Leiden spricht, dass Gott uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Den Geruch seiner Erkenntnis an allen Orten durch uns offenbart. Und dann zeigt er es sehr deutlich auf. Den einen ist er ein Geruch vom Tode zum Tode. Und den anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Und dann stellt Paulus noch eine Frage, und die sollten wir nicht überhören. Er fragt, wer ist denn eigentlich dazu tüchtig? Da drangen auch sehr viele Stimmen auf die Gemeinde von Korinth ein. Da sagt Paulus, wir. Und er begründet das, warum wir dazu fähig sind. Wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes. 2. Korinther Kapitel 2, die Verse 14 bis 17. Das kann man machen. Durch alle möglichen Management-Tricks, Gemeindebaumethoden, vielleicht auch durch Moralisieren oder ähnlichen psychologischen Druck und meinen hier dem Heiligen Geist in irgendeiner Weise nachhelfen zu müssen. Nein, Hesekiel erkennt und er erkennt eins, die Zukunft des Volkes Gottes hängt einzig und allein vom Herrn ab. Nicht von irgendwelchen Methoden. Dass Menschengebeine wieder lebendig werden, das hinzukriegen, ist für Menschen unmöglich. Es ist der Herr. Genauer, es ist der Geist Gottes. Es ist sein gnädiges Handeln. Siehe, ich bringe den Geist in euch und ihr werdet leben. Vers 5. Ich werde Sehnen über euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und ich werde Geist in euch legen, dass ihr lebendig werdet, dass ihr lebt. Und das große Ziel ist, ihr werdet wissen, Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Darum geht es, dass wir endlich wieder erkennen, dass wir endlich wieder verstehen, wer der Herr ist, wer Gott der Herr ist. Dieser Gott, er gibt in seiner Gnade den Geist des Lebens hinein in diese verdorrten Gebeine. Er gibt den Geist des Lebens dort, wo nach menschlichem Ermessen alles Leben gewichen ist, wo es aus ist, wo unsere Hoffnung dahin ist, wo wir fertig sind. Hier in Vers 6 wird uns in einem Bild gezeigt, was zerfallen ist, was sich aufgelöst hat, was total tot ist, dass es sich wieder anfängt zusammenzufügen. Und dann zum Schluss, da kommt dann auch der Lebensgeist. Menschen werden wieder erkennen, wer Gott ist und dass Gott allmächtig ist und dass er über Bitten und Verstehen zu tun vermag. Er. Und da brauchen wir ihm nicht nachzuhelfen. Und dieses wieder zu erkennen, darum geht es hier in dieser Vision. Dahin müssen Menschen gebracht werden. Und diese Erkenntnis, auch sie ist nicht durch menschliche Methodiken möglich, sondern ausschließlich durch den Geist Gottes. Und das ist das Einzige, das Ziel von allem, dass wir uns auf diesen Gott ganz und gar verlassen, dass wir uns ganz und gar auf ihn werfen. In Vers 7 hören wir, dass der Prophet gehorsam ist, dass er das tut, wozu er von Gott beauftragt ist. Es heißt, und ich weissagte und ich verkündigte, so wie mir geboten war. Gehorsam, Treue, das ist das Wichtigste im Dienst Gottes. Nicht wahr? Denken wir noch einmal an 2. Korinther Kapitel 2. Wer ist dazu tüchtig? So fragt Paulus. Wir. Denn wir verfälschen nicht, wie die vielen, das Wort Gottes. Dann geht es noch weiter. Sondern als aus Lauterkeit vor Gott reden wir in Christus Jesus. Vor wem stehen wir? Vor Menschen oder vor Gott? Sobald Hesekiel mit dem Weissagen, mit dem Verkündigen beginnt, da wirkt Gott durch seinen Geist. Und dann vernimmt man in diesem toten, stillen Tal ein Geräusch. Ja, eine Erschütterung steht da sogar. Die Todesstille des Tales, sie wird durchbrochen. Vers 7. Es ertönt das prophetische Wort und da hinein mengt sich ein Geräusch, ein Getöse. Mit anderen Worten, unter dem Dienst des Wortes Gottes entsteht das Wunder, dass Menschen neu werden, dass sie Leben aus Gott empfangen. Da kommen Gebeine, Hunderte, Tausende von Gebeinen in Bewegung und Gebein rückt an Gebein, Knochen an Knochen. Das, was durch Auflösung und Zerfall auseinandergefallen war, das Volk Gottes, es war zerrissen, es war aufgelöst. Es war ein Trümmerhaufen. Das wird nun zusammengefügt. Es wird ein Ganzes. Wodurch? Ich wiederhole es noch einmal. Durch das Wort Gottes. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Und nun liegen da plötzlich in diesem Tal nicht mehr Skelette, nicht mehr einzelne Knochen, sondern Menschen. Aber bitte, Hesekiel sagt es ausdrücklich, es sind tote Menschen. Noch ist es ein Totental. Vers 8 heißt es ausdrücklich, Geist war noch nicht in ihnen. Doch dann kommt ein weiterer Befehl Gottes. Und nun soll Hesekiel sich an den Geist Gottes direkt wenden. Weissage dem Geist. Weissage Menschenkind und sage zu dem Geist, so spricht der Herr. Komm von den vier Winden her. Von den vier Ecken, du Geist, und hauche diese Getöteten an, blase sie an, dass sie lebendig werden, Vers 9. Und Hesekiel, der Knecht Gottes, er gehorcht. Er tut das. Er weissagt wiederum. Diesmal weissagt er nicht über die Gebeine, wie noch in Vers 4, sondern nun über den Geist. Nun muss dieser allwirkende Geist in dieses Tal der Toten kommen, und dann werden die Getöteten tatsächlich, o Wunder der Gnade, o Wunder des Wirkens Gottes, wieder lebendig. Nicht von sich aus, aber durch das Wirken des Geistes Gottes. Erinnern wir uns an die ersten Kapitel aus der Heiligen Schrift. Gott formte Adam, so lesen wir dort, aus der Erde, aus dem Ton. Zunächst war Adam auch noch nicht lebendig, aber dann blies Gott den Geist, den Odem des Lebens, in Adam hinein. Und hier bei der Wiedererschaffung aus den Toten scheint es genauso zu gehen. Hesekiel, er muss durch den Geist das Wort Gottes verkündigen. Und die Folge, die Toten, sie kommen zum Leben. Die Menschen, sie empfangen Leben aus Gott. Der Geist Gottes, er kommt nun von allen Seiten hinein in dieses Todestal. Und die Toten werden durch den Geist Gottes, der immer verbunden ist mit dem Wort Gottes, lebendig. Und plötzlich, in dem Tal stehen plötzlich die Menschen auf, hunderte von Körpern. Es heißt in Vers 10, ein großes Heer, ja wörtlich ein sehr großes Heer. Auf dem Weg des Gehorchens gegenüber dem Sender, in der Hingabe an den, der sendet, und durch den Dienst der Verkündigung des Wortes Gottes steht Hesekiel bald nicht mehr allein da, sondern inmitten einer großen Schar auferstandener Menschen. Das Wort, das er verkündet, bringt durch den Geist eine große Schar hervor. Und das ist ermutigend. Ermutigend zunächst für den Hesekiel selbst. Und dann auch für die Menschen, an die er sich wendet. An die Menschen, die eigentlich schon längst resigniert haben. Eigentlich schon defaitistisch dahin vegetieren. Zum Sinn von ist ja sowieso Endzeit. Kann ja sowieso nichts mehr sich ändern. Perspektivlos. Richtungslos. Unsere Hoffnung ist weg. So sprechen sie. Doch Hesekiel, er darf gehen. Er darf das Wort Gottes verkündigen. Ja, er soll es. Und er hat selbst gesehen, Gottes Wort vermag Tote, sehr Tote, Gerippe, die so tot sind, was würde ich sagen, toter geht's gar nicht mehr, lebendig zu machen. Er hat gesehen, das prophetische Wort Gottes vermag durch den Geist Gottes zerfallene, völlig aufgelöste Knochen, Menschen, die total tot sind, wieder lebendig zu machen. Ein Diener am Wort darf zunächst selbst den Reichtum des Wortes einsaugen, um selbst aus seinem Ausgedürrtsein, aus seiner Perspektivlosigkeit befreit zu werden. So ging es auch dem Hesekiel. Und auch übrigens als die Jünger nach der Auferstehung Jesu ängstlich, voller Furcht zusammensaßen, die Tür hinter sich verschlossen, aus Furcht vor den Juden, wie es dort heißt. Und dann tritt plötzlich Jesus in ihre Mitte. Friede sei mit euch. Und dann sagt er es noch einmal. Friede sei mit euch. Und als er dies gesagt hatte, so lesen wir weiter, da heißt es, da hauchte er in sie. Und er spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und das Wort, was hier für Hauchen steht, in Johannes Kapitel 20, Vers 22, ist dasselbe Wort, das in der griechischen Übersetzung, in der sogenannten Septuaginta, hier in Hesekiel 37, Vers 9 zu finden ist. Er hauchte sie an, er blies sie an. Zutiefst hat sich diese Ausgießung des Geistes zu Pfingsten erfüllt. Und dadurch wird aus Männern, die sich eingeschlossen haben, aus Furcht vor den Juden oder auch aus Furcht vor anderen Menschen, Männer, die mit großer Freimütigkeit die großen Taten Gottes verkündigen, die verkündigen, dass Christus der Herr ist, der Kyrios, und zwar an alle Völker. Dieses Wort Gottes ist lebenschaffend. Das, was Israel in der assyrischen und dann auch in der babylonischen Gefangenschaft durchgemacht hatte, ja, das ist schrecklich, das ist furchtbar. Aber sie hatten es sich selbst zuzuschreiben. Ich war wie die Getöteten auf dem Schlachtfeld dahingerafft, zerschlagen, vernichtet, zerfallen, zerstört durch die grauenhaften Saugarme des Todes. Und Hesekiel, er weissagt. Und auch wir könnten berechnen, Berechnungen anstellen, ob das Volk Gottes noch eine Lebenschance hat. Ob die nächste Generation wenigstens in unseren Breiten nicht aufgesaugt wird vom Säkularismus, vom Neuheidentum. Durch all das, was in die Gemeinden eindringt, gar nicht mal so sehr durch philosophische Systeme, sondern schon durch die Musik. Oder glauben wir nicht, dass da auch ein Geist mittransportiert wird? Durch die Medien, was man so alles aufsaugt um sich herum. Von diesem Geist umspült. Dass Abtreibung ganz normal ist. Homosexualität völlig normal ist. Im Gegenteil, wenn jemand was dazu sagt, dann wird einem gesagt, er diskriminiere. Denn dieser Perversion, in der wir im Augenblick leben, die machen wir alle mit. Aber wenn man ein bisschen älter ist, hat man vielleicht schon etwas mehr Lebenserfahrung. Und vielleicht kann man sich sogar noch daran erinnern, dass das früher mal anders war. Und das nicht. Da kann man Angst und Bange. Kann einem Angst und Bange werden. Wie geht's weiter? Noch klare Orientierung. Wir wollen dieses eine nicht vergessen. Die Antwort des Hesekiel. Herr, du weißt es. Die Rettung, sie kam von der Seite Gottes. Und es kam als menschliche Möglichkeiten voll und ganz weg waren. Und deshalb lasst uns nicht berechnen. Lasst uns nicht managen, sondern lasst uns mit dem Wirken Gottes durch sein Wort rechnen. Und das heißt, Pfingsten feiern. Das heißt, rechnen mit dem souveränen Gott, der alleine Leben zu schaffen vermag durch seinen Geist. Und der verheißen hat, dass er seine Gemeinde nicht untergehen lässt. Der es vermag, tote Menschen, sehr tote Menschen, lebendig zu machen. Durch seinen Geist und durch sein lebenschaffendes Wort. Amen.